der Live-Radio Samstag.
Auf einen Kaffee mit
dem Herrn Cheftrainer der Alpinen, Andreas Purlacher.
Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
Also mit ein wenig Milch in der Früh und da brauche ich 2 Stück meistens.
Purlacher, wir haben es zum Eingang kurz besprochen, Andreas Purlacher, weil da gibt es ja in Tirol unterschiedliche Ausspruchvarianten, gell?
Ja, es ist natürlich so, das UE verwirrt ein bisschen. Am Anfang, wo ich also begonnen habe, hat man vor allem in der Schweiz hat man zu mir Bülacher gesagt. Und dann habe ich sie müssen aufklären, dass es eigentlich kein Ü ist.
Grüezi, Herr Bülacher.
Genau so hat es geklungen. Und am Anfang haben auch unsere Wiener Reporter ein bisschen ein Problem gehabt mit dem Bue. Mhm. Man spricht sie eigentlich als Bua aus, also nicht Bue.
Es gibt ja einige bei uns in Tirol, die so heißen, gell?
Ja.
Die fühlen jetzt mit dir, wenn es um
das
Thema geht.
Ich kenne es nur von meiner Region und da hat sich aber das so eingebürgert und der Tiroler Dialekt ist ja so ein bisschen gröber, nennen wir es einmal so, und darum ist auch das Bua wahrscheinlich gekommen.
Du warst in deiner Karriere schon viel unterwegs, warst auch teilweise Damentrainer. Jetzt bist du im 7. Jahr bei den österreichischen Herren. Jetzt so aus dem Bauch heraus, was ist denn der Unterschied, ob man Damenteam oder Damen trainiert oder Herren beim Skifahren?
Eigentlich kein großer. Muss ich wirklich sagen, kein großer. Man kann auch von den Damen sehr, sehr viel einfordern. Ich kann also wirklich, muss auch den Damen ein großes Lob aussprechen. Also wenn es um Spitzensport geht, Spitzenleistungen geht, dann geben sie auch den vollen Einsatz.
Marcel Hirscher ist natürlich einer, der sozusagen in deiner Trainerkarriere ganz oben gestanden ist. Jetzt kurz so den Rückblick. Marcel Hirscher, sicher einer der besten Skifahrer aller Zeiten, ist jetzt weg und das hinterlässt ja so ein bisschen ein Loch wahrscheinlich. Oder wie ist denn das in so einem Team? Weil das ist ja so ein Gebilde, ich stelle es mir nur so vor, ein Gebilde für sich, oder?
Ja, klar. Also muss vielleicht vorausschicken, ich war jetzt erst, ab 2010 war ich jetzt erst Gruppentrainer, also der Kombigruppe. Da waren ja auch Kapazunder drin, wie Reichelt Hannes, wie Benjamin Reich, wie Schokofer Philipp. Und da hat man auch Leute gehabt, die was Top-Leistungen gebracht haben, wo einen Stellenwert ganz oben gehabt haben und wo große Erfolge schon gefeiert haben. Und dann natürlich wieder, wie ich dann Chef geworden bin, also sportlicher Leiter geworden bin bei den Herren, natürlich hat man die große Aktie gehabt, Marcel Hirscher. Und der war da gerade zu dieser Zeit am Höhepunkt seiner Karriere. Und das hat er sehr, sehr gut durchgezogen. Und wie er dann gesagt hat, er hört auf zu mir. Ich habe es ja einiges vorher gewusst, dass es kommen könnte. Gell? Man will es natürlich nicht so wahrhaben, weil man den Nummer 1 Pilot gerne länger hätte und der, was Podestplätze fährt, der, was Siege fährt. Aber wie es dann die Entscheidung gefallen ist, da hat man ganz klar sagen müssen, okay, dieser Abschnitt ist vorbei. Wir haben andere Athleten wie Meier Matthias, wie Vince Kirchmeier, wie Matt Michi und diese Athleten, die was dann nachgerückt sind, die sind klar noch nicht so erfolgreich, haben aber auch große Erfolge gefeiert mit Olympiasiegen, mit WM-Medaillen, mit Weltcupsiegen. Und dieses Loch füllen geht nicht, das habe ich damals schon gesagt. Marcel Hirscher, dieses Loch kann man nicht füllen. Aber andere ziehen nach und das ist gut.
Habt ihr noch Kontakt, der Marcel Hirscher und du? Also ich habe jetzt auf seinem Instagram-Account gerade gesehen, er ist jetzt unglaublich viel beim Motto crossen. Weißt du, was er gerade so tut?
Nein, also vor allem genießt er die Familie und die Zeit, wo er es ruhiger hat, nach dieser stressigen Zeit, wo er im Weltcup war. Wir haben jetzt in letzter Zeit wenig Kontakt gehabt, sehr wenig. Nach der Karriere haben wir schon noch einiges an Kontakt gehabt. Aber ich bin sehr gut informiert über seinen Vater natürlich, der was im Trainerteam ist, also der Ferdl Hirscher. Und es geht ihm gut. Und ich glaube, er hat ein erfülltes Leben jetzt einmal und fährt natürlich gerne Motocross.
Jetzt kommst du aus dem Oberland, aus Oberhofen. Man hört es ja aus. Jetzt bist du ja nicht nur für Tiroler Athleten zuständig, sondern auch für ein bisschen östlichere Gefilde. Wie ist denn das mit der Kommunikation, wenn ihr so eine Trainerbesprechung habt?
Ja, ich glaube, so undeutlich spreche ich nicht. Nein, also überhaupt kein Problem.
Das
war damals in der Schweiz ein bisschen schwieriger. Also nicht mit meinem Dialekt, sondern ich habe Probleme gehabt mit dem Schweizer Dialekt. Weil, Beispiel Marlies Öster aus Adelboden. Das ist ja, da habe ich müssen 2-3 Mal nachfragen, was sie jetzt genau meint.
Also das ist dann teilweise wie wenn man mit einer Fremdsprache konfrontiert ist.
Ja, das Innerschweizer, der Innerschweizer Dialekt ist ja speziell.
Mhm. Gibt es ein Wort, das du auch heute noch manchmal verwendest aus deiner Schweizer Karriere?
Nein, also verwenden du es nicht mehr, das habe ich total abgelegt. Aber ja, es sind schon spannende Worte dabei, wo man wirklich Verbindungen herstellen muss.
Apropos Verbindungen, ich habe gesehen, wir haben beide dasselbe Armbandl. Und zwar die, die man am Strand meistens kauft, wenn man im Sommer auf Urlaub ist. Bei uns ist es seit Jahren so, dass jeder in der Family, alle Kinder, die Eltern und so alle, jeder kriegt immer so ein Bandl und die halten meistens bis zum nächsten Jahr wieder. Warst du auf Urlaub heuer?
Oder? Ja, ich war eine Woche auf Urlaub und wir waren in Südtirol, im Dorf Tirol.
Aber da gibt es in Südtirol, kann man die nicht kaufen, oder?
Nein, die haben wir schon, also vor der Corona-Zeit, wir fahren immer sehr gerne ans Meer. Mhm. Da haben wir Inseln wie Korsika, Sardinien, auch in Griechenland und genau daher stammt auch dieses Band.
Also es ist älter schon, es war aus Vor-Corona-Zeiten.
Das war ganz interessant, meine jüngste Tochter, die war damals 11 und die hat diese Bänder nicht einzeln gekauft, sondern gleich ein ganzes Paket, wo glaube ich 10 drinnen waren, ich weiß nicht genau. Und jedes Jahr, wenn es andere hin wird, bringt sie mal wieder ein Eis.
Ah, okay, du hast die auf Reserve. Verstehe. Sehr ja. Cool. Du hast Family, 3 Kinder, gell?
Ja, ich habe 3 Kinder.
Und,
ja.
Und wie geht es euch so mit dem ganzen Corona, mit den Herausforderungen, vorsichtig gesagt?
Ja, also ich sage eigentlich sehr, sehr gut. Also bei uns war noch keiner positiv getestet. Meine Frau ist Lehrerin, hat natürlich viel Kontakt. Meine ältere Tochter ist im Kindergarten in Hatting, das funktioniert auch sehr gut. Also, und die Kleine geht noch in die Schule und der Sohn ist beim Studieren. Also wir gehen mit dem sehr bewusst um und sehr sorgsam um, aber Angst haben wir jetzt auch keine.
Deine Frau ist Lehrerin. Wie oft musst du Autogrammkarten mitnehmen für die Schülerinnen und Schüler?
Meine Frau ist in der Volksschule und vor allem am Anfang, aber sie müssen einige Autogrammkarten mitbringen und dass sie die zum Verteilen gegeben hat, genauso wie bei meiner Tochter in Hatting, haben wir auch schon einige Autogrammkarten hinterlegt.
Im Kindergarten dann, oder?
Ja, im Kindergarten und das tue ich ja gerne. Ja.
Wobei, das ändert sich ja gerade ein bisschen. Gell? Autogrammkarten war ja jetzt jahrzehntelang immer das Nonplusultra. Mittlerweile hat die Niki Hospert erzählt, mittlerweile ist ja das Selfie in Kombination mit dem Autogramm und dem Verweis vielleicht noch auf Instagram, dass man es geliked hat.
Ja, also das auf alle Fälle bei Sportlern, also das betrifft mich jetzt überhaupt nicht und da kann ich auch nicht helfen. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein neuer Trend, ja.
Das ist jetzt, weil das ist ja wirklich was sich verändert. Früher hat man Autogrammkarten geschrieben, mittlerweile muss man sich, da ist natürlich Corona auch eher so jetzt gerade eine Bremse gerade. Ja. Selfies gibt es gerade nicht viele mit.
Nein, wir muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir lassen es auch nicht zu. Mhm. Auf die Gletscher, wo wir zurzeit trainieren, wir sagen ganz klar, der Abstand muss gewahrt bleiben. Touristen oder normale Skifahrer sagen wir ganz klar, nein, wir dürfen das nicht machen.
Der ÖSV schaut natürlich auch, dass Corona möglichst sozusagen im Griff bleibt. Du hast erzählt, du bist ja über 20 Mal getestet worden.
Ja, also bis jetzt denke ich an die 20 Mal, ich habe es nicht genau gezählt, aber bis jetzt an die 20 Mal.
Und immer negativ und immer nichts?
Ja, also immer negativ, kein Problem. Wir haben natürlich auch Bundsatz aufgeschlagen, dieses Thema. Bei Betreuer, bei Sportler nicht. Man hat dann sofort diese Betreuer sondiert von der Mannschaft und natürlich gleich getestet, aber bei uns waren alle negativ bis jetzt.
Jetzt Corona bringt in der Saison wirklich neue Herausforderungen. Es sind manche Rennen komplett abgesagt. Es gibt welche, die finden aber ohne Publikum statt. Man denkt natürlich nur gleich sozusagen ins nächste Jahr. Kitzbühel, die Streif, nach Jahrzehnten, wo es jedes Jahr noch wilder, noch mehr, noch größer, noch mehr Spektakel. Weiß man aus heutiger Sicht noch nicht genau, was da passiert. Wie ist denn das, wenn man so in die Saison reinstartet?
Ja, nicht ganz einfach. Vor allem die Planung für uns macht es sehr, sehr schwer. Bis jetzt, glaube ich, haben wir es ganz gut hingebracht, die Trainings. Und jetzt richtungsweisend wird sicher Sölden sein. Mhm. Und da fährt man mal ganz klar ohne Publikum. Die Söldner sind sehr gut vorbereitet auf dieses Thema. Und das wird wahrscheinlich richtungsweisend, was in der nächsten Zeit dann passiert mit Publikum oder, wie gesagt, ohne Publikum.
Ich stelle mir so vor, als Cheftrainer von einem Nationalteam, da ist man ja mit den unterschiedlichsten Charakteren auch konfrontiert. Und die verändern sich ja wahrscheinlich auch, weil vielleicht wird wer Vater oder wer hat eine Trennung hinter sich oder man baut gerade Haus oder man ist gerade besser drauf oder schlechter drauf. Jetzt hast du erzählt, deine Frau ist Volksschullehrerin, deine älteste Tochter Kindergärtnerin. Inwieweit fühlst du dich manchmal auch so in dieser Riege eigentlich beruflich daheim?
Ja, eigentlich schon ein bisschen, muss ich schon sagen. Jeder Athlet und auch jeder Betreuer will natürlich individuell behandelt werden, will für sich das Beste rausholen in dem ganzen Geschäft, und was auch richtig ist, weil im Endeffekt muss man ein bisschen egoistisch sein, damit man auch erfolgreich ist und das Beste für sich herausholen. Spannende Aufgabe, sehr fordernde Aufgabe. Und darum bin ich wahrscheinlich auch so lange Trainer schon, weil mir das einfach gefällt.
Aber gibt es da Situationen, wo du dann hergehst und sagst, du, jetzt nennen wir keinen Namen, aber sozusagen, du Fahrer XY, jetzt müssen wir uns echt treffen, bitte nimm am Nachmittag eine Stunde Zeit. Da müssen wir jetzt irgendwie ein klärendes Gespräch führen. Gar nicht jetzt ums Sportliche, sondern eben, wie man miteinander umgeht oder um emotionale Themen zum Beispiel.
Na, auf alle Fälle, das hat man nicht nur, das hat man in der Vorbereitung genauso wie im Wettkampf dann. Und das ist immer wieder, das ist also relativ oft eigentlich. Wenn sich einer ein bisschen, so geht es mal, vergaloppiert in irgendeine Richtung, dann muss man ihn wieder zurückholen. Mhm. Aber das sind ja alles verantwortungsvolle Burschen, in dem Fall, was ich da habe. Und die wissen schon, um was es geht. In der Emotion kann mal viel passieren, das wissen wir auch. Und Sportler sind hochemotionale Typen. Und das brauchen sie auch, damit sie, wie gesagt, erfolgreich sein können. Und mir ist wichtig, dass ein respektvoller Umgang da ist zwischen Betreuer, zwischen Trainer und zwischen Athleten. Und das kann ich wirklich sagen, das spielen unsere Herren sehr, sehr gut. Und wenn sie mal ein bisschen schärfer wird das Ganze, dann gibt es eine Entschuldigung vielleicht 2 oder 3 Stunden später oder, wie du selber sagst, ein klärendes Gespräch und man hat ein gutes Auskommen.
Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt auf der einen Seite geht es da um Trainingskonzepte, um sportliche Dinge, aber man weiß ja, dass man in so Extremsituationen manchmal einfach auch drüber rausfahrt. Was ist da deine Aufgabe zum Beispiel? Auch?
Ja, im Endeffekt, wenn es Situationen eintreffen, die nicht alltäglich sind. Das ist das große Thema. Und wenn einer, sag ich jetzt mal, bei den Ergebnissen, wenn einer ein schlechtes Ergebnis hat, gell, und dann kommen Vorwürfe Richtung Trainer, der hat man falsch korrigiert, das Training war, die Vorbereitung war schlechter und so weiter, da muss man sich schon dann klären, zusammensitzen und sagen, schau, so und so ist es gewesen, so aus diesem und diesem Grund haben wir das und das gemacht. Und wenn man dabei bei den Fakten bleibt, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn natürlich einmal andere Sachen auftreten, wenn einer in der Familie Probleme hätte, wenn man einen Todesfall hat, was wir auch schon gehabt haben in der Familie, und den holt man dann aktiv, proaktiv holt ich dann den zu mir, bespricht das Problem, redet ihm gut zu, wenn er es braucht, vielleicht auch einmal mahnend mit dem Finger, du, so und so geht es nicht. Situativ abhängig macht man das oder gestaltet man das dann. Und oft geht man dann sehr positiv aus einem Gespräch heraus, sehr klar aus dem Gespräch heraus und mit einem guten Plan aus einem Gespräch heraus.
Im Rückblick gibt es ja oft dann so, wenn man sozusagen die Ehre eines Trainers hernimmt oder in anderen Sportarten von einer Trainerin, sagt man, ja, das war der uns diese neue physiotherapeutische Methode reinbracht hat oder der mit uns in den Wald spazieren gegangen ist und tief Bauchatmen gemacht hat. Gibt es jetzt schon was, wo deine Athleten sagen, der Burlacher, das ist der, der das und das gemacht hat oder der für das bekannt ist?
Kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Die Beurteilung lasse ich die Athleten über und auch im Trainerstab, das muss man auch dazu sagen. Ich spüre, das ist ein Gespür von meiner Seite her, ich werde akzeptiert von, glaube ich, von allen. Und man schätzt wahrscheinlich das, was ich jetzt ein bisschen rausgehört habe, die geradlinige Art. Diese Tiroler Oberländer Art, wie man sagt, die Sachen, die Dinge gleich beim Namen zu nennen und nicht lange herumreden, sondern wirklich sehr aktiv auf Problemfälle loszugehen. Und was Sinch gesagt hat, kann ich da leider nicht sagen.
Aber es gibt ja immer so Trends, oder? Da sagt man dann, jetzt müssen alle, jetzt essen alle weniger Kohlenhydrate, weil das ist jetzt besser. Oder jetzt kriegen alle, müssen alle vor dem Wettbewerb nochmal eine Stunde laufen gehen, weil man draufgekommen ist. Gibt es da gerade irgend so einen Hype, einen Trend, wo man sagt, bei den Skifahrern, das ist jetzt gerade das absolut coolste, beste, gefragteste?
Ja, also diese Tendenzen gibt es wirklich. Wenn ich mir da an den Anfang meiner Trainerlaufbahn geschaut habe, was man da alles gemacht hat, das würde mir heute alles nicht mehr machen, das ist ja fast schon teilweise verpönt.
Was war da zum Beispiel, also was wäre heute verpönt?
Früher hat man Umfänge gefahren, gerade das Gletschertraining, also unglaublich. Wo der Körper einfach dann so reagiert hat, dass die letzten Trainingstage einfach nichts mehr gebracht haben. Gell? Mhm. Und das dosiert man jetzt um einiges mehr und spezieller geht natürlich auch auf die Sportwissenschaft hin, die hat sich weiterentwickelt und diese Daten, was wir da bekommen, da hat man schon rausgelernt. Gell? Die letzten Jahre war das Thema Material. Mhm. Das hat man, glaube ich, ein bisschen überzogen. Gell? Und auf das haben wir jetzt reagiert. Material ist wichtig, das ist man. Man muss auch gewisse Sachen herausarbeiten am Material. Aber man darf die Skitechnik nicht vergessen. Und wir haben uns vielleicht ein bisschen zu viel in diese Richtung orientiert, weil es uns der Beste auch vorgegeben hat, muss man wirklich sagen. Marcel Hirsch hat das Materialthema so hoch gepusht, nicht nur national, sondern auch international. Und inzwischen sind die Firmen und die ganzen Servicebetreuer haben so nachjustiert, dass man jetzt auf ein Level ist, der ist gut, der passt. Und man darf einfach das Skifahren nicht vergessen, die Grundprinzipien des Skifahrens. Und die haben wir wieder versucht, heuer mehr herauszuarbeiten. Und das wäre jetzt die nächste Richtung wieder.
Die Niki Hofstadt erzählt vor 3 Wochen, dass sie jetzt in staatliche Skilehrerausbildung macht und dass sie teilweise als quasi ehemalige Profiskifahrerin bei der Technik nicht mehr mitkommt. Ich hab gelesen in deiner Biografie, du bist auch staatlicher Skilehrer.
Ja.
Was würdest du heutzutage machen bei einer Prüfung mit 25-Jährigen?
Ja, vorweg einmal, ich würde die staatliche Skilehrerprüfung nicht mehr schaffen. So gut fahre ich nicht mehr Ski. Du musst jung sein, du musst wirklich viel, viel Skifahren. Weil es ist ja ein sehr hoher Standard.
Und es hat sich ja auch schon komplett verändert, oder?
Klar hat sich das verändert, schon durchs Material allein schon. Gell? Aber man nimmt immer noch das, was man damals, die Grundprinzipien, die Eckpunkte sind immer dieselben. Es hat einfach Anpassungen gegeben mit dem Material und vor allem natürlich auch mit den Bedingungen. Gell? Und man nimmt immer noch sehr, sehr viel vom Skilehrerwesen auch in den Rennlauf mit.
Mhm. Wenn ich mit meiner ältesten Tochter am Berg bin, sagt sie immer, ich fahre so, das ist jetzt vielleicht besser, aber ich fahre so Hansi-Hinterseher-mäßig, so ein bisschen mit dem Hintern wackeln und schön Parallelschwung. Das ist ja heutzutage muss man ja ganz anders schön Skifahren auch auf der Piste, für die Jungen.
Ja, die Jungen wollen mehr Dynamik. Mhm. Die wollen einfach diese Dynamik am Ski sehen und die, was man auch braucht im Rennlauf. Und Skilehrwesen ist nicht unbedingt so dynamisch, weil man macht das für einen Gast. Das ist nicht ausgerichtet unbedingt auf einen Rennlauf. Und ich verstehe deine Tochter, dass sie nicht mehr Dynamik sehen will.
Ich gehe davon aus, du hast in deiner Karriere schon unglaublich viel erlebt. In einem Job wie bei dir reist man extrem viel. Also ihr seid ja teilweise die letzten Jahre extrem viel unterwegs gewesen. Du lernst die unterschiedlichsten Menschen kennen aus allen Bereichen. Gibt es eine Anekdote, die du erzählst, wenn du jemanden kennenlernst und dem erklären musst, was du eigentlich beruflich machst? Gibt es da was, wenn man am Abend zusammensitzt und irgendwie Trainer Anekdoten erzählt?
Ja, klar, gibt schon einige, aber speziell eine herausheben möchte ich jetzt nicht. Wir haben Geschichten, wie wir zum Beispiel in Japan waren, gerade das spezielle Essen in Japan und so weiter. Oder wie wir das erste Mal alle nach Südkorea geflogen sind, also die Vorbereitung für die Olympischen Spiele, wo wirklich ganz spezielle Anreisen mit Bussen waren, sagen wir mal so, wo man bei uns da diese Busse, würde es bei uns da gar nicht mehr geben. Und natürlich auch nette Abende, was man verbracht hat, noch, sagen wir mal, Siegesfeiern, wo ganz speziell und interessant waren. Es gibt wirklich viele, aber wie gesagt, auf eine speziell möchte ich mich nicht festlegen.
Aber wenn du in deiner Karriere zurückblickst, gibt es ein Erlebnis, eine Begebenheit, wo du sagst, das wirst du nie vergessen?
Ja, ganz speziell. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ganz speziell, wo für mich dieser Olympiasieg von Meyer Matthias, der erste Olympiasieg auf der Abfahrt in Seoul. Entschuldigung.
Sochi war Russland.
Sochi war Russland, ja. Und zwar, weil das vor allem eine sehr, sehr schwere selektive Abfahrt war und die Dramaturgie dieser Abfahrt war ganz speziell, weil, ich weiß nicht gut, Jansrud war unten, Meyer Matthias fährt Bestzeit mit einem Zehntel voraus und dann ist der große Favorit Bodie gekommen. Und der Bodie hat in dieser Woche man hat da drei Trainingsläufe, dann ist noch die Kombination dazugekommen. Der hat sich eigentlich in meinen Augen selber vernichtet. Weil das war für mich der Top-Favorit dort. Und dann startet er los und natürlich erste Zwischenzeit, Bestzeit, zweite Zwischenzeit, Bestzeit. Und das war eine lange Abfahrt, über 2 Minuten. Und mit jeder Zwischenzeit ist er langsamer geworden. Und wie die dritte Zwischenzeit gekommen ist, da waren sie, glaube ich, gleich auf, wenn ich mich erinnern kann, dann habe ich gewusst, der fährt also den Matthias sicher nicht vom ersten Platz runter. Und so war es dann auch, er ist so eingegangen, der Body hat sich da total verkalkuliert, weil, wie gesagt, wenn der nach dem Training auslassen hat, hätte so wie wir das damals gemacht haben mit dem Matthias, dann wäre wahrscheinlich der Olympiasieger geworden. Und dann habe ich gemeint, war super, jetzt hat man es. Und dann kommt ein gewisser Innerhofer mit der Startnummer 21, also die vorletzte Nummer in der Topgruppe, und der brennt einen runter. Das gibt's nicht. Der Innerhofer, der war nie dabei, gell? Und das war dann richtig spannend. Und im Endeffekt hat da Matthias dann um 600 den Olympiasieg geholt.
Ich stelle mir so vor, als Trainer und sozusagen für die Dynamik geht es ja ganz viel um Motivation, oder? Also das soll schon wahrscheinlich ein positives Miteinander sein. Und irgendwann gibt es ja den Punkt, wo man das letzte Mal seinem Sportler, der gerade der Nächste ist, in die Augen schaut oder was sagt. Gibt es was Motivierendes, wo du sagst, da hast du jetzt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, das kommt gut? Also das ist es. Zu viel sagen, zu wenig sagen, was Inhaltliches sagen, für jeden was anderes?
Also man trifft sich eigentlich am Schluss noch vor allem bei der Besichtigung. Und da gibt es einfach Themen, man holt das Positive raus. Und das Thema ist meistens, wenn man schon mal erfolgreich war auf diesem Hang. Wenn man schon mal im Training vorher Sachen gemacht hat, wo es einfach sehr, sehr gut war. Also richtig pushen und dann die letzten Vorstartzustand, das machen eigentlich dann unsere Füße am Start. Die sind dann eigentlich die letzten, wo ihnen das mitgeben, damit sie voll motiviert und mit guter Spannung fahren. Und es gibt dann auch Situationen, wo du als Trainer dann den Funk in die Hand nimmst und sagst, bitte gib mir noch mal XY, ich will dem noch was sagen. Und da will man noch den letzten Teil dem Athleten mitgeben, damit er wirklich alles richtig macht und damit er erfolgreich sein kann.
Und ist es für jeden was anderes? Fühlst du dich da in jeden Athleten rein? Da weißt du genau, der braucht es eher, der braucht es weniger. Da musst du motivierend, da musst du ein bisschen vorsichtig. Wie ist das?
Genau so ist es. Du musst dann wirklich sehr individuell entscheiden, was sage ich oder sage ich gar nichts mehr. Da musst du wirklich ganz klar dann sagen, für Matt Michi das, für Manuel Feller das Geschichte, gell? Oder auch für andere, da ist meistens der schwarze Markhorner, der will nichts mehr haben.
Ja. Der Feller hat sich die Haare geschnitten, habe ich gesehen.
Ah. Ja, da war ich dabei, wie er das gemacht hat.
Muss er da bei dir um Erlaubnis fragen, oder?
Nein, sicher nicht. Also der Manu ist im sozialen Bereich sehr engagierter Mensch, gell? Und er hat das echt für Berücken spendiert.
Da muss man sagen, das ist für einen guten Zweck hat er das gemacht. Zweck, gell? Ja. Er hat seine Mähne, die ja wirklich beeindruckend war. Es gibt ein Foto auf Instagram, wo man von hinten sieht, wo man wirklich meint, ist das eine männliche Lockenmähne oder ist die doch von einer Frau? Er hat die Haare abgeschnitten und die wird gespendet.
Ja, und das meine ich bei Manu. Der hat dann wirklich wieder super Ideen, muss man wirklich sagen. Vor allem im sozialen Bereich. Das ist ja mit seiner Sache, wenn er immer noch Jamaika fliegt, wie er da eigentlich proaktiv ist mit Kindern und so weiter. Also Hut ab von Manu in solchen Sachen.
Wie können wir jetzt die ÖSV-Athleten, wir werfen natürlich jetzt als Tiroler-Sender den Blick auf die Tiroler. Ja. Männer, gibt es irgendwas, wo du warst, das steht ihnen total taugen, wenn wir das jetzt sagen da? Und wenn alle Tirolerinnen und Tiroler, die gerade zuhören, das dann auch denken und fokussieren und dann starten sie in Sölden mega gut rein?
Das ist jetzt eine richtig schwierige Frage. Nein, also gerade jetzt in Bezug nehmend auf Manu, wenn wir gerade Manuel Feller bereden. In Manu kann man sich nur wünschen, dass er gesund ist. Vor allem das mit dem Rücken, das Problem. Und an Matt Michi, das ist so ein cooler Typ eigentlich, gell? Der weiß genau, was da rumkommt. Er freut sich natürlich über jede Anfeuerung, über jedes Posting, wo in seine Richtung geht. Und wo ich hoffe, dass er eine gute Saison fährt. Letztes Jahr ist er schon eine gute Saison gefahren. Vor allem Fabio Gstrein, der, wo man wirklich sagen muss, der ist aufsteigend, gell? Und wenn man den irgendwie helfen will, dann kann man ihn auch, wie gesagt, mit Postings und so weiter, mit positiven Sachen weiterhelfen.
Also mittlerweile kann man das ja auch über eben Instagram und ja, die Socials machen, dort einen Daumen nach oben schicken. Wir wünschen deinen Jungs Gesundheit, viel Freude, Spaß, auch bei Rennen, wo weniger Zuschauer auf der Piste sein werden. Danke dir für den Einblick auch in dein Leben und alles, alles Gute für die Zukunft.
Ja, danke.
Das war
Auf einen Kaffee mit
dem ÖSV-Herren-Cheftrainer Andreas Purlacher. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.